Dann habe auch ich noch die Gelegenheit, ein wenig zu erzählen. Ich versuche, so gut wie es geht, zu ergänzen. Mir geht es auch um das Thema Ernährung. Aber jetzt haben Sie von Frau Dr. Nordbrock schon vieles zu den unterschiedlichen Lebensmitteln erfahren und auch was das Energetische angeht. Und ich versuche so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ich komme ja von der kinderärztlichen Seite, aber ich kann gleich vorweg sagen, dass die Informationen, die von meiner Seite kommen, mit Sicherheit eher universelle Informationen sind. Natürlich geht es auch ums Immunsystem, unser eigentlicher Punkt, weswegen wir heute Abend mit Ihnen zusammengekommen sind, sollte der Tatsache dienen, was können wir denn tun, immunologisch gesünder zu sein, was können wir tun, unseren Lebenswandel so zu gestalten, dass mehr oder minder Infekte, gerade in der kalten Jahreszeit, gar nicht so gehäuft auftreten, dass wir dem einfach mehr die Stirn bieten können. Und das Immunsystem selbst ist ein hochkomplexes Zusammenspiel aus diversen Zellen, Hormonen, Proteinen und vielen anderen Molekülen. Und genau diese Koordinierung des Zusammenspiels sorgt dafür, dass unser Körper, also unser Immunsystem, gegenüber Krankheiten resistenter wird. Einerseits kann unsere angeborene Immunantwort an spezialisierte Immunzellen auf bekannte Pathogene reagieren. Und auf der anderen Seite kann das adaptive Immunsystem gegen immer wieder neue Bedrohungen ankämpfen. Frau Dr. Regelin hat das auch als ein Schulen genannt, dass halt die jungen Kinder mehr oder minder immuninkompetent auf die Welt kommen und durch die stete Exposition mit Viren, mit Bakterien letztlich dann eine Langzeitimmunität bilden. Dabei spielen auch dendritische Zellen und Zytokine eine wichtige Rolle. Und es gibt, das ist sozusagen das, was auf der mikrobiologischen Ebene in uns stattfindet. Und es gibt natürlich noch den Makrokosmos außen, um uns drumherum. Und das sind dann Stress. Da haben wir gerade auch von Frau Dr. Zehnder einiges drüber erfahren. Und die Zyklen der Natur, die dort eine entscheidende Rolle spielen. Heilen aus eigener Kraft ist der Schlüssel. Und mir geht es in meinem Vortrag darum, zu vermitteln, wie wir diese Selbstheilungskräfte unterstützen können. Und das versuche ich jetzt zu vermitteln über Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, und die kommen, das finde ich eigentlich das Schöne, das Praktische, ganz, ganz intensiv über die Ernährung zu uns. Und wenn wir das berücksichtigen, und da werde ich dann über die Themen oder auf die Punkte eingehen, die Frau Nordbrock uns vermittelt hat, dann können wir dort eine ganze Menge für uns tun. Untertitel: Keine Chance für Grippe und Erkältung ist vielleicht schon ein bisschen positivistisch. Aber man könnte zumindest sagen, dass wir dem ganz gut die Stirn bieten können, um nicht so sehr krank zu werden. Die nächsten Minuten möchte ich füllen, indem ich sage, wie machen wir das schulmedizinisch, wie können wir das auch naturheilkundlich angehen, die Prävention vor die Intervention zu stellen, zu schauen, was ist denn in der Natur schon vorhanden und wie wir diese Natur in unseren Alltag integrieren oder hineinbringen können. Das hat selbstverständlich auch damit was zu tun, dass wir vielleicht anders denken, unsere Gewohnheiten nochmal überdenken und vielleicht sogar bereit sind, in diesen Gewohnheiten Veränderungen zuzulassen. Dabei gibt es noch positive Nebeneffekte. Also nicht nur das Immunsystem wird gestärkt, sondern was anderes kommt dazu. Da komme ich ganz zum Schluss. Und die Literaturquellen, die ich aufgeführt habe, können für Sie auch Inspiration sein. Ich werde es so machen, dass Sie das entweder abfotografieren dürfen oder dass wir das ein oder andere an Informationen, das haben wir sowieso vor, auch auf unsere Webseite stellen. Wir werden die Vorträge als Audiofile auch anbieten, sodass Sie die dann nochmal, wenn Sie möchten, zu Hause anhören können. Oder Freunde, Bekannte, Verwandte, die vielleicht nicht haben kommen können, sagen können, hey, das kannst du dir zumindest dann nochmal anhören, wenn Sie das auf unserer Webseite abrufen. Also, schulmedizinische Ansatzpunkte bei der Grippe gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ich gehe jetzt erstmal nur darauf ein, was vielleicht den meisten direkt in den Sinn kommt. Das sind einerseits die Antibiotika, aber Frau Dr. Regelin hat es schon gesagt, in der Akutkrankheit ganz zunächst mal sind es eigentlich fast ausschließlich virale Infektionen. Erst die Superinfektionen, weil das Immunsystem eben dem Infekt nicht genügend entgegensetzen kann, sind dann die bakteriellen Infektionen, was auch immer unsere Aufgabe ist, frühzeitig zu erkennen, wenn es sich darum handelt, um dann gegebenenfalls auch antibiotisch agieren zu können. Antibiotika lösen leider eine Irritation des Mikrobioms aus. Das Mikrobiom ist als Überbegriff der immunologischen Gesundheit, die aufgrund der Bakterien in unserem Darm, also die, mit denen wir ein symbiotisches Verhältnis hegen, die wir also brauchen. Und diese Irritation kann natürlich dann auch Krankheit erst recht auslösen oder Genesung behindern. Und ein wesentlicher Teil unseres Immunsystems befindet sich halt gerade im Darm. Ich finde das phänomenal, wenn man bedenkt, über 1000 verschiedene Bakterien haben wir dort. Von diesen sind es 10 Billiarden in der Summe oder, wenn man es anders ausdrücken möchte, quantifiziert 1 bis 2 Kilogramm Bakterien in unserem Darm. Ich finde das ganz spannend. Und wenn man sich aber das vergegenwärtigt, kann man sich vielleicht auch überlegen, dass Antibiotika natürlich nicht nur das bekämpfen, was uns krank gemacht hat, sondern auch das, was uns gesund hält. Und um diese Irritation gar nicht erst auszulösen, wäre die Prävention das, was ich grundsätzlich besser finde. Darauf komme ich dann gleich. Impfungen ist auch das, was in aller Munde ist. Die Grippeimpfung, zu der jährlich aufgerufen wird, gehört zu den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, aber auch anderer Institutionen, ob das die WHO ist oder das Center of Disease Control, die alle die Grippeimpfung empfehlen. Bedenkt man aber, dass 200 Grippeviren im Umlauf sind, die Impfung aber nur 10% abdecken kann. Oder man kann auch sagen, man muss ja auch antizipatorisch arbeiten. Wenn eine Grippeimpfung kreiert wird, dann basiert die darauf, dass die Wissenschaftler antizipieren, wie werden die Viren im nächsten Jahr aussehen. Wenn sie das nicht gut antizipieren, ist die Grippeimpfung entsprechend schlecht wirksam. Und das ist ein bisschen das Problem, dass wir auf der schulmedizinischen Ebene in der Prävention gar nicht so wahnsinnig viel ausrichten können. Wenn wir dann doch Antibiotika einsetzen, viele sind besorgt, ich tue es auch nicht gerne, aber wenn die Krankheit entsprechend stark ist, dann setzen wir selbstverständlich Antibiotika ein. Dann ist es wiederum die Ernährung, die uns auch helfen kann über Ballaststoffe wie Leinsamen, Flohsamen, Hülsenfrüchte. Sie können es lesen in den 4 Unterpunkten. Das heißt, die Natur ist da durchaus in der Lage, dieses hochkomplexe System des Mikrobioms auch wieder ins Gleichgewicht zu rücken. Ich hatte es gerade schon gesagt, Prävention vor Intervention ist das, was ich bevorzugen würde. Intervention bedeutet bei Erkrankung eigentlich, ich reagiere erst, wenn der Körper krank geworden ist. Und wenn ich krank bin, dann bin ich auch hochgradiger ansteckender. Ich kann wesentlich mehr Viruslast auch ausscheiden in Form von Aerosolen. Und das bringt automatisch nach sich, dass wir natürlich auch entsprechenden Ausfall haben. Ob es jetzt die Kinder in der Kita, die Schulkinder oder die Erwachsenen, Berufstätigen sind, das Ganze zieht auch nicht nur individuell, sondern auch auf volkswirtschaftlicher Ebene einen erheblichen Schaden nach sich. Also guten Grund, präventiv zu arbeiten, die Krankheit zu vermeiden oder zumindest mildere Krankheitsverläufe zu generieren. Geringere Ansteckung innerhalb eines Kollektivs wäre dann auch die positive Folge dessen, weniger Schulabsenzen und Ausfall auf der Arbeit und dementsprechend eine bessere volkswirtschaftliche Stabilität. Also ich finde, ganz gute Motivation zu sagen, präventive Arbeit zu leisten, ist eine gute Investition in unsere Zukunft. Wir haben schon viel über die Natur erfahren. Ich versuche das Ganze auch von der wissenschaftlichen Seite nochmal anzuschauen. Was ist denn in der Natur da, beziehungsweise wie wirkt denn das? Super Lebensmittel, das klingt wahnsinnig speziell, aber diese super Lebensmittel sind gar nicht so speziell, denn die umgeben uns, Gott sei Dank. Die Kreuzblütler sind das, da mögen viele vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist. 300 bis 400 Gattungen immerhin, beziehungsweise bis zu 4000 verschiedene Arten. Ich komme gleich noch drauf, was die Kreuzblütler überhaupt für Pflanzen sind. Ich war es vorher nicht gewusst, bevor ich mich nicht vorbereitet habe. Wenn ich darauf komme, welche das sind, sagen alle, aha, die kenne ich und im besten Falle ernähren sie sich auch so. In diesen enthalten sind die sogenannten Isothiocyanate oder auch mit ITC abgekürzt. Senföle zum Beispiel sind so welche. Und was macht die Natur noch alles? Andere, unser Körper zum Beispiel, man hört hier auch den einen oder anderen Husten und Husten ist eins der Symptome, die ganz viel Verwirrung nach sich ziehen, ganz viel Sorgen auslösen, natürlich auch manch einem den Schlaf lösen, Schlaf nehmen, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass Husten auch wiederum dazu beiträgt, dass totes Zellgewebe aus dem Körper rauskommt, dass Viruspartikel ausgeschieden sind, dass also letztlich das Husten auch ein Beitrag zur Selbstreinigung ist, dann hat die Natur da gar nicht so viel falsch gemacht. Das heißt, wir müssen nicht zwangsläufig jeden Husten unterdrücken, sondern können zum Beispiel durch schleimlösende Lebensmittel oder pflanzliche Produkte, ob das jetzt Efeu-Extrakt ist oder Birnel, also Birnensirup, das sind so, oder Mais-Haartee, das sind alles naturheilkundliche Produkte, womit ich den Schleim lösen kann und den Husten zwar provoziere, aber mittel- und langfristig dann Linderung herbeirufe. Nährstoffe in der richtigen Balance ist wichtig, keine leeren Kalorien. Wir haben über tierische Produkte gesprochen. Es geht auch gar nicht darum, hier irgendjemand zum Vegetarier oder gar zum Veganer zu erziehen. Aber es geht darum zu sagen, dass die Kaloriendichte in tierischen Lebensmitteln enorm hoch ist, die Nährstoffdichte allerdings äußerst gering. Ich komme auch noch zu weiteren Produkten, Nebenprodukten durch tierische Ernährung, sodass ich gerne dazu plädieren würde zu sagen, lasst uns tierische Produkte als einen Luxusartikel ansehen, lasst uns pflanzliche Lebensmittel und eine pflanzlich basierte Nahrung zu unseren Grundlebensmitteln machen. Und dann kommen wir dahin, was eigentlich unsere Intention heute Abend ist, zu sagen, langfristige Gesundung und eine deutlich bessere Immunität herbeizurufen. In den pflanzlichen Nährstoffen oder auch sekundären Nährstoffen sind halt auch lebenswichtige Ballast- und Mineralstoffe, die wir zur Reinigung des Darms brauchen. Mineralstoffe für den Zellstoffwechsel, Vitamine und die sogenannten Phytochemikalien, die für unsere Immunität immens wichtig sind. Die Omega-3-Fettsäuren habe ich hier dezidiert auch nochmal hinzugefügt, weil sie sehr wesentlich und wichtig sind für Entzündungen innerhalb unseres Körpers. Das können Akutentzündungsprozesse, das können chronische Entzündungsprozesse sein, aber auch enorm wichtig sind für das Gehirn. Als Pädiater natürlich denke ich immer an die Hirnreifung der Kinder, aber auch als ältere Menschen, wenn man an Krankheiten wie Demenz, Alzheimer denkt, dann ist auch da wieder enorm wichtig, dass ich etwas habe, was das aufs Gehirn protektiv wirken kann. Ich habe die Kreuzblütler schon angesprochen als Gemüse. Man kann so ganz grob mal sagen, alles was irgendwie den Namen Kohl im oder den Begriff Kohl im Namen trägt, ist ein Kreuzblütler, ist gesund. Frau Nordbrock hat es schon angesprochen, dass wir auch uns saisonal ernähren sollten, weil im Winter, wir nennen es schon Erkältung, weil der Körper auskühlt und über die Temperaturbesonderheit unseres Körpers aus der anthroposophischen Sicht hat uns Frau Zehnder berichtet. Und ich finde es immer interessant zu sehen, wie sehr wir eigentlich in unseren Begrifflichkeiten das, was mit unserem Körper passiert, auch ausdrücken. Wenn wir sagen, wir haben einen Zug bekommen oder eine Erkältung in uns tragen. Und Kohlsorten sind die, die uns aufwärmen, die energetisch wärmend sind und die witzigerweise bei uns im Winter wachsen und nicht im Sommer. Grünes Blattgemüse gehört dazu, wie Pak Choi, intensiv schmeckende Blattsalate wie Rucola und andere Lebensmittel. Man könnte es auch so machen. Das, was auf dem Bild alles zu sehen ist, sind Kreuzblütler. Und das ist das, wo vielleicht manch einer sagt, habe ich noch nicht gesehen oder kenne ich zwar, gehört aber nicht zu meinem täglichen Speiseplan. Und wenn Sie hier rausgehen und Lust hätten, das, was da so schön bunt leuchtet, mal auszuprobieren und intensiver auf Ihren Speiseplan zu bringen, ich könnte mir vorstellen, dass manch einer sagt, dass das auch eine ganz spannende, interessante und sehr schmackhafte Abwechslung ist. Zu den Omega-Fettsäuren, die aus der Alpha-Linolensäure gebildet werden, und die Omega-3-Fettsäuren, die auch nochmal unterteilt werden in die Docosahexaensäure und die Eicosapentaensäure, oftmals abgekürzt, wie dort zu lesen ist, sind wesentliche Bestandteile gegen Entzündungsprozesse im Körper. Und noch entscheidender ist, wie die Omega-3 mit den Omega-6-Fettsäuren fast immer zusammen auftreten in pflanzlichen Produkten, in welchem Verhältnis sie sind. Und eins der besten Öle ist das Leinöl. Man kann sehen, dass dort das Verhältnis von Omega-3, wo immer mehr von vorhanden sein sollte, im Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren im Verhältnis 4:1 ist. Und das Sonnenblumenöl demgegenüber mit einem Verhältnis von 1:311 deutlich schlechter dasteht. Und wenn man sieht, wie sehr man auch vielleicht Nüsse, Kerne und Samen konsumiert, war ich ehrlich gesagt sehr geschockt zu sehen, dass die Sonnenblumenkerne leider in der Qualität gegenüber anderen Nüssensamen deutlich abfallen. Bei dem Olivenöl, das habe ich nochmal mit reingenommen, weil es relativ häufig von uns genommen wird, wenn es kalt gepresst ist, auch gut ist von der Qualität. Aber auch hier sehen wir, dass es gegenüber dem Leinöl in der Zusammensetzung der Omega-3 versus Omega-6 Fettsäuren auch ins Hintertreffen gerät. Wie wirkt denn die Natur nun? Also, was passiert ist, die Apoptose wird minimiert. Das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber man muss sagen, der Körper ist in einem ständigen Wandel. Mit den Zellen, mit denen ich geboren werde, mit diesen Zellen lebe ich nicht weiter. Wir haben einen ständigen Wechsel, dass alte Zellen abgebaut werden und neue Zellen entstehen. Und bei diesem Wechsel von alten und neuen Zellen wird halt Zellmüll gebildet. Und dieser Zellmüll muss aus dem Körper und die Optimierung, dass dieser Umwandel auch gut passiert. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich das Krebsrisiko zu minimieren, bedeutet, dass eigentlich die DNA ständig wieder neu abgelesen werden muss. Das ist ein Prozess, der auch sehr, sehr gut untersucht worden ist. Das ist eine Methylierung, die da passiert. Das passiert außerhalb der DNA, dass eine organische Verbindung angehängt wird und diese ständige neue Ablesen, das Transkribieren, das Ablesen der DNA, wenn das fehlerhaft entsteht, passiert nämlich eins, Krebs. Und Krebserkrankungen zu vermeiden, kann man deutlich reduzieren. Da wurden in Harvard große Studien gemacht, wie Kolonkrebs reduziert werden kann, wenn ein deutlich höherer Anteil an pflanzlicher Nahrung stattfindet und wie das Risiko auch schwindet, wenn tierische Nahrung vom Speiseplan deutlich reduziert wird. Also das sind eigentlich Empfehlungen oder Erkenntnisse, wo wir schon sehr, sehr weit sind. Ich habe hinten, da wo auch die Bücher von der Frau Dr. Nottbrock auslegen, auch das Buch von Nico Rittenau ausliegen, Vegan Klischee AD. Und dort schreibt er in den ersten Zeilen noch, dass sich die Gesundheit, die Gesellschaften der Ernährung weltweit einig sind, dass vegane Ernährung am besten ist. Sie sind sich aber auch einig, dass ich mich wahnsinnig gut auskennen muss, weil sonst ist es leider nicht die beste Ernährung. Da ist die Krux und ich glaube, da findet jetzt, so wenn ich schaue, wie die Regale sortiert sind in den Supermärkten, findet ein Umdenken statt, dass wir jetzt in einem Wandel uns befinden und lassen Sie sich auf diesen Wandel ein, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben, uns pflanzlich basiert zu ernähren, viel mehr Erkenntnisse haben und auf der Ebene Krebsrisiko, Alzheimer und Co. und unser Immunsystem zu stärken, nur durch einen Wandel der Ernährung. Das besteht uns bevor und wenn wir uns darauf einlassen, glaube ich, haben wir eine ganz gute Möglichkeit, auch viele Generationen und älter zu werden innerhalb der Generationen zu generieren. Die Arachidonsäure im pflanzlichen Eiweißen ist ein Prozess oder ist das, was letztlich durch die tierischen Eiweiße die Entzündungsreaktionen auslöst. Wenn Sie in die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie auf die Webseite gehen, gibt es dort auch ein PDF, was Sie runterladen können zur Ernährung und dort werden keine tierischen Produkte enthalten sein, weil genau die lösen Arachidonsäure aus und diese tierischen Eiweiße sind halt das Problem, was die Entzündungsreaktionen auslöst. Wie können wir denn jetzt die Natur in unseren Alltag hineinbringen? An pflanzliche Lebensmittel sich zu gewöhnen oder auf eine wenig tierisch basierte Ernährung sich zu gewöhnen, fällt äußerst schwer. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten, weil ich vor 30 Jahren einen schweren Motorradunfall hatte, aufgrund dessen eine Arthrose und mit den Schmerzen einfach nicht mehr leben konnte und wollte und irgendwo mich an jeden Strohhalm geklammert habe, den es gab. Und wenn ich jetzt tierische Produkte, die ich liebe, ich bin Mischköstler und ich mag tierische Produkte gerne, egal ob es Käse ist oder ob es tierische Speisen sind, aber wenn ich die ein paar Tage hintereinander esse, dann merke ich meine Arthrose. Und das sind die Probleme, die mich dazu bewogen haben, das auszuprobieren. Und ich habe mehrere Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, pflanzlich basierte Nahrung schmeckt mir auch. Und das ist der Punkt, wo ich weiß, ist es nicht leicht, eine pflanzlich basierte Nahrung in seinen eigenen Speiseplan zu integrieren. Aber wir können das sanft tun. Wir können, wie schon erwähnt, auch gucken, was bietet uns unsere nähere Umgebung, saisonal zu essen, regional zu essen, tierische Produkte zu etwas Besonderem werden zu lassen. Das Vitamin D im Winter ist noch ein anderer Punkt. Wir sind in einem 6-Monats-Land. Frau Nottbock hat das sehr schön verdeutlicht, dass wir nur 6 Monate im Jahr ausreichend Sonnenstrahlung haben, um Vitamin D zu bilden. Und es gibt eine wunderbare Daumenregel: Wenn Ihr Schatten länger ist als Ihr Körper groß, dann bilden Sie kein Vitamin D mehr. Und das bedeutet, nur in den wenigsten Stunden des Tages ist die Sonne steil genug am Himmel, dass Sie Vitamin D bilden. In dem Moment, wo Sie Sonnenschutz tragen, haben Sie keine Vitamin D-Bildung mehr. Genau das ist das, was die Hautärzte und wir Kinderärzte auch empfehlen, nämlich Sonnenschutz einzusetzen. Also Sie haben gar nicht viel Chancen, Vitamin D zu bilden, und das wird halt nur wenig mit der Nahrung aufgenommen. Also viel draußen sein, gezielt draußen sein, Sonnencreme gezielt einsetzen, das ist eine Möglichkeit, ausreichend Vitamin D zu bilden. Hinzu kommt Fertigprodukte meiden und etwas zu meiden, was uns eigentlich der wichtigste Kohlenhydratlieferant ist, nämlich Weizen. Weizen, Stichwort Teigwaren oder Brot, haben wir, glaube ich, alle auf unseren Tellern. Und wenn Sie zum Bäcker gehen und dort ein Dinkelbrot kaufen, dürfen Sie sich sicher sein, dass wahrscheinlich 60% Weizen trotzdem drin ist, obwohl es als Dinkelbrot deklariert ist. Dinkel, neuerdings, wurde mit Weizen eingekreuzt, wenn, dann sollte es Urdinkel sein. Auch das ist etwas, was immens wichtig ist. Deswegen bietet sich fast an, zu überlegen, wie viel Brot sollte noch bei Ihnen zu Hause im täglichen Alltag vorhanden sein, weil Weizen macht auch wiederum depressiv, macht müde, macht abgeschlagen. Oder Sie backen selbst, auch eine Möglichkeit. Da können Sie selbst bestimmen, welche Getreidesorten Sie in Ihrem Brot haben. Das Ganze, was ich jetzt sage, hört sich wahrscheinlich wie ein riesiger Spielverderber an, der das, was Sie liebgewonnen haben an Lebensmitteln, plötzlich alles ungesund sein soll und plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung. Aber wenn man bereit ist, sein eigenes Mindset mal zu verändern, kann das auch enorm spannend sein, diese verschiedenen Lebensmittel, die neu sind, auszuprobieren und Lebensmittel, die Ihnen vertraut geworden sind, einfach mal wegzulassen. Und als Kinderarzt bin ich derjenige, der dann auch an die Eltern appelliert, weil sie haben es in der Hand, bei den Kindern Geschmacksrichtungen zu prägen. Und wenn ihre Kinder das, was sie auf den Tisch bringen, nur so kennengelernt haben und die anderen Dinge nie kennengelernt haben, dann werden sie nichts vermissen. Und genauso werden sie ihr Leben führen und genauso werden sie ihre Kinder erziehen. Das heißt, das Mindset ihrer Kinder können sie heute prägen. Und die Veränderung, die Sie in Ihr Leben lassen, was mit Verlaub nicht leicht ist, wird Ihren Kindern umso leichter fallen. Vielleicht müssen Sie diesen Weg dann auch gar nicht mehr gehen. Also, um das Mindset zu verändern, muss ich mutig sein, mich von Gewohnheiten zu distanzieren. Das Durchhaltevermögen, das lohnt sich. Ich habe auch mehrere Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt schmeckt mir der Kaffee mit Hafermilch, wobei es auch nicht viele Hafermilchen sind, wo mir der Kaffee mit schmeckt. Breite Schultern haben, weil es sicherlich viele in der Verwandtschaft und Bekanntschaft gibt, die sie müde belächeln, und sich auch gegen diesen Leuten zu behaupten, also die eigene Integrität wirklich zu schulen und daran zu glauben, was man macht, das hilft immens, es durchzusetzen und den Glauben letztlich bei dieser langen Strecke nicht zu verlieren. Kritisch bleiben und über den Tellerrand gucken, das ist das, was ihnen ihre Kinder und ihre eigene Gesundheit dann danken wird. Das Ganze, ich hatte schon angekündigt, hat auch positive Nebeneffekte, weil wir Kinderärzte abführende, stuhlregulierende Medikamente rauf und runter verordnen. So häufig, dass man glauben könnte, Verstopfung, Obstipation, Stuhlregulationsprobleme gehören zur Tagesordnung. Tun sie nicht. Die hochkalorischen Lebensmittel, die wir in unserer Nahrung haben, damit meine ich in erster Linie Milch, und auch Fleischprodukte. Die haben so viel Kalorien, dass die Kinder, wenn sie ausreichend davon bekommen, keinen Hunger mehr haben. Und die pflanzlichen Lebensmittel, Gemüse, das ist die Beilage und die hat keinen großen Stellenwert mehr und vom Volumen auch keinen großen Umfang. Um ein Kleinkind mit genügend Kalorien zu versorgen, wenn sie das pflanzlich machen, müssen sie erhebliche Mengen auf den Teller packen. Aber dann wird Stuhl und Verstopfung gar kein Problem mehr sein. Die Müdigkeit nach dem Essen, die viele schon als selbstverständlich und als normal haben, die ist nicht normal. Die Müdigkeit nach dem Essen ist Fehlernährung. Demenz, Alzheimer und Krebs können wir deutlich reduzieren mit unserer Ernährung. Wir können Schmerzen bei rheumatischen Erkrankungen, Stichwort Entzündungshemmer, deutlich reduzieren und Diabetes als eine der häufigsten nicht infektiösen Erkrankungen können wir auch reduzieren. Wie kann man das Ganze schaffen? Der Jotam Ottolenghi ist einer der Vorreiter und wo viele Kochbücher entstanden sind. Das, was dort links oben ist, finde ich selbst sehr, sehr inspirierend. Weil Rosenkohl bei den allermeisten zu den verhasstesten Kohlsorten an sich gehört, habe ich in die Mitte mal ein Rezeptbuch genommen, was man alles mit Rosenkohl machen kann. Rechts oben ist ein Bild einer veganen Torte. Und es ist interessant, was man alles aus Cashewkernen machen kann, weil das keine Sahne ist, die das Ganze zum Halten bringt, sondern Cashewkerne. Das Ganze schmeckt auch noch enorm gut. Und ich selbst war erstaunt, dass beim Thermomix das Cookie-Doo als Rezeptbuch über 3000 Rezepte mittlerweile, die vegan sind, enthalten hat. Und ich habe da einiges ausprobiert und kann sagen, das ist richtig gut. Und grillen. Und ich grilliere sehr gerne, deswegen habe ich das auch noch als Beispiel mit hineingenommen, weil das ist assoziiert mit auf den Grill kommt Fleisch. Nein, auf den Grill kann man ganz viel drauf schmeißen und auch das, was pflanzlich ist, schmeckt danach ausgezeichnet. Ich glaube, das überspringe ich jetzt, weil wir ein bisschen über die Zeit sind, aber es gibt enorm viele Dinge, die man in den Alltag integrieren kann und grün ist nicht giftig, grün kann auch wahnsinnig gut schmecken und dazu gehört dieser Smoothie. Den Selleriesaft möchte ich doch ganz gerne kurz propagieren, weil mich hat selten was morgens so munter gemacht wie frisch gepresster Selleriesaft. Der muss im besten Fall, deswegen ist da oben so eine Maschine abgebildet, im Slow Juicer gemacht worden sein. Das Ding ist nicht ganz günstig, bringt aber nochmal deutlich mehr aus dem Sellerie heraus. Und für manch eine ist vielleicht der Name Anthony William mittlerweile auch schon bekannt. Ich habe vieles ausprobiert und ich kann sagen, das funktioniert. Es ist mega spooky, wenn man sich mit Anthony William mal beschäftigt, woher er seine Informationen hat. Aber ich glaube, das Beste ist immer, und da mag ich Sie gerne ermutigen, probieren Sie aus. Und wenn man am eigenen Körper spürt, wie gut das funktioniert, dann glaube ich, ist es das, was stimmt. Es gibt so einen schönen Ausspruch für Ärzte, wer heilt, hat recht. Und da habe ich gemerkt, Selleriesaft am Morgen, das funktioniert richtig gut. Schwermetalle in unserem Körper lösen viele Probleme aus, ob das psychische, psychiatrische Krankheitsbilder sind, aber auch somatische, körperlich orientierte Krankheitsbilder. Und die Schwermetalle wieder aus dem Körper zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Man kann sie aber einfangen und oder auch entgiften. Und das ist nichts anderes, was der Titel dieses Getränks aussagt, Heavy Metal Detox Smoothie. Und das Schöne ist, Sie sehen es schon, reife Bananen, tiefgekühlte Blaubeeren, Orangensaft, das sind also Dinge, die Sie einfach finden und vor allen Dingen, die ein Geschmacksbild prägen, was Kinder mögen. Bei dem Selleriesaft höre ich immer mal wieder von den Eltern, funktioniert nicht ganz so gut, aber der klappt eigentlich gut. Die Zunge wurde schön lilafarben danach, auch das finden Kinder toll. Dieses Rezept habe ich mal rausgenommen, kommt auch vom Cookie-Doo, ist aber kein veganes Rezept. Das habe ich aber vegan gemacht und das geht gut und das geht sehr, sehr leicht. Nur als kurze Inspiration. Man kann auch selbst sagen, okay, das Rezept, was ich im Kopf habe und was meine Familie so liebend gerne mag, das würde ich nicht gerne wegfallen lassen. Aber ändern Sie es doch ab. Das Gehacktes aus Erbsenprotein schmeckt richtig gut und entsprechend angebraten hat es auch eine gute Konsistenz. Auch da kann ich sagen, probieren Sie ein paar Hersteller aus. Es gibt welche, das schmeckt furchtbar und es gibt welche, da schmeckt es richtig gut. Milch gegen Hafermilch auszutauschen, Sojamilch, Reismilch ist gar kein Problem. Und Butter kann man auch in pflanzlich, man kann Margarine nehmen, um die Bechamelsoße zu machen. Das geht sehr gut. Und diese Lasagne, man sieht es vielleicht auch an den Zutaten, was da sonst noch alles drin ist, nämlich eine ganze Menge an Gewürzen, eine ganze Menge an Gemüse, ist eine sehr gute Lasagne, eine sehr schmackhafte Lasagne. Und wenn dann noch die Teigwaren aus Dinkel sind, dann haben Sie, glaube ich, alles, was ich vorhin so versucht habe zu vermitteln, in dieser Lasagne umsetzen können und es schmeckt darüber hinaus noch sehr, sehr gut. Ich hatte schon gesagt, Literatur gehört irgendwie dazu, sich zu belesen, sich inspirieren zu lassen und ich werde es auf der Webseite hochladen, sodass Sie dort auch sich mal informieren können, was gibt es denn da alles, das ein oder andere Buch sich vielleicht mal anschauen. Mich hat es enorm bewegt und es hat sehr viel mit meinem Leben gemacht. Und insofern würde ich mich freuen, wenn viele heute Abend hier rausgehen und sagen, das klingt neu, das klingt angstmachend, das klingt inspirierend, aber ich habe vor allen Dingen Lust, das ein oder andere davon auszuprobieren. Es gibt natürlich noch ein paar wissenschaftliche Textquellen dazu für diejenigen, die daran interessiert sind. Und abschließend möchte ich für ein herzliches Dankeschön uns allen Vieren, die wir hier zu Ihnen gesprochen haben, so viel Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Unser großes Ziel ist natürlich, dass Sie nach Hause gehen, dass ein oder andere dabei war, was vielleicht befremdlich klingt, aber zumindest so interessant, dass Sie motiviert sind, was für Ihre eigene Immunität und für Ihre eigene Gesundheit mittel- und langfristig zu tun. Das ist zumindest unser großes Interesse als Ärzte aus Brunn, dass wir Ihnen immer wieder Impulse geben wollen, weil jeder Mensch mag in seiner Selbstwirksamkeit bestärkt werden, möchte für sich selbst da sein. Es gibt immer den Moment, wo Sie sich fragen, kann ich das noch selbst oder muss ich zum Arzt gehen? Und seien Sie sich sicher, Sie können verdammt viel selbst. Wir sind aber auch verdammt gerne für Sie da, wenn Sie das Gefühl haben, wir können das nicht mehr. Wir wollen Ihnen zukünftig immer wieder Informationen, was passiert bei uns, was ist neu, und auch Informationen zum Thema Gesundheit zur Verfügung stellen. Und deswegen haben wir einen Instagram-Account neuerdings und werden versuchen, sowohl auf der Webseite als auch bei Instagram immer wieder Impulse zu geben, wie Sie an Ihrer eigenen Gesundheit arbeiten können. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Stürmen Sie bitte noch nicht raus. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns noch zu reden, mit uns was zu essen. Es gibt jetzt noch was zu essen. Ich habe mich gar nicht erkundigt, was es ist, ob das jetzt komplett das, was ich gerade gesagt habe, ad absurdum führt. Ich kann zumindest eins sagen, es gibt kein Fleisch. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie noch ein bisschen, genießen Sie noch ein bisschen den Abend mit uns. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal für Ihr Kommen. Jetzt haben Sie so lange gesessen, dass ich sage, weil jemand Fragen hat, kommt er einfach direkt zu mir. Und